Der Sendung, jetzt ist gegangen. He? Schön, dass ihr da seid. Wow, wir freuen uns über die Kinder, die da sind. Wir suchen immer noch dringend eine Person, die einspringen würde, mal den Babyhort zu betreuen. Heute ist die Person ausgefallen, die das macht. Und Laura ist in den Ferien und Barbara ist heute eingesprungen. Aber wir brauchen jemanden, der 2-3 Mal im Jahr das machen würde und finden ihn nicht. Also ich denke, wenn du diese höchste Berufung mal annehmen möchtest, du darfst dich gerne bei Laura oder bei mir melden. Das wäre ganz genial. Yes, wir möchten, dass die Kinder Jesus erleben. Ich habe erlebt, wie Kinder prophetisch reden, wie Kinder unter die Salbung kommen. Die Kinder möchten wir nicht beschäftigen, sondern sie sollen Jesus erleben. Amen. Beten wir für unsere Kinder. Wow. Super. Geht's euch gut? Ja. Glauben im Alltag. Ja, der Glaube ist für den Alltag und sonst taugt er nichts, wenn er nicht für den Alltag ist, oder? Und wir möchten uns mit Themen beschäftigen, die relevant sind für unser tagtägliches Glaubensleben in dieser Serie. Dinge, mit denen wir zu tun haben. Wir haben gesprochen über unsere Gefühle. Erleben wir tagtäglich, oder? Tina hat über Verletzungen gesprochen, die wir nachtragen. Ich möchte gern mit euch mal über die Zeit sprechen, über unsere Prioritäten-Themen, die den Alltag betreffen. Geld wäre auch so ein Thema. Würdet ihr euch das interessieren? Haben wir auch jeden Tag zu tun. Die Bibel redet unglaublich viel von Geld. Nur der Schweizer redet nicht von Geld. Über Geld redet man nicht, Geld hat man, oder? Aber es wäre ganz gut, mal da zu sehen, was die Bibel sagt. Ja, wir sind berufen zu überwinden, zu herrschen und zu regieren mit Jesus bis in alle Ewigkeit. Zu Königen hast du sie gemacht und zu Priestern für unseren Gott und sie werden über die Erde herrschen. Du bist berufen, eine Königin, eine Priesterin zu sein, ein König, ein Priester, wow, zu regieren. Nicht in erster Linie über deine Frau oder über irgendjemand anders. Wir sind zuerst berufen, über unser Leben zu herrschen. Und wenn wir da im Himmel mal regieren müssen, dann beginnt das hier auf dieser Erde in unserem Leben, über unsere Umstände. Über unsere Gedanken, über unsere Sexualität, über unsere Handlungen, über unsere Haltungen, über unsere Emotionen, da dürfen wir lernen zu herrschen. Und deswegen beschäftigen wir uns mit diesen Themen. Und das ist für heute auch ganz wichtig, wenn wir uns darüber unterhalten, wie wir mit Furcht umgehen. Ein Thema, das die Bibel unglaublich unterstreicht, wir werden das sehen. Wie gehe ich mit Furcht um? Und für einmal meinte ich wirklich kompetent mitreden zu können, wenn es darum geht, um dieses Thema, dass Furcht uns bestimmen und blockieren kann. Bis zu meiner Bekehrung mit 17 Jahren war ich sehr begrenzt beziehungsfähig. Ich war fürchterlich, krankhaft, introvertiert und schüchtern. Und sehr oft war Furcht nicht nur mein Co-Pilot, sondern der eigentliche Pilot, der meine nächsten Schritte, die Begegnungen, die Entscheidungen namhaft bestimmt hatte. Aber wie gut ist es doch, dass unser himmlischer Daddy uns mitnimmt und uns führt durch einen Prozess der Heilung immer mehr, immer mehr. Wow, er möchte uns helfen, in sein Bild umgestaltet zu werden. Und Jesus war nicht von der Furcht bestimmt. Amen. Furcht, Angst. Ja, die Angst gehört neben Freude, neben Zorn, neben Trauer, neben Ekel zu den primären, tief verwurzelten Gefühlen des Menschen. Wieso haben wir Menschen Angst? Die Angst wurde uns geschenkt, um Gefahren zu erkennen, das Leben zu schützen und richtig zu handeln. Was geschieht? In Extremsituationen schärft die Furcht unsere Aufmerksamkeit und setzt allenfalls Adrenalin und gewaltige Kraftreserven frei, um einer bedrohlichen Situation besser begegnen zu können. Das ist gut so eingerichtet von Gott. Weil aber das Gefühl der Angst sehr dominant ist, kann es auch schnell entarten und ein ungesundes, ich möchte mal sagen, Übergewicht bekommen, sodass unser Leben dadurch geknechtet wird, bestimmt wird. Und wo immer aber Gefühle eine falsche Dominanz bekommen, wo Gefühle zum eigentlichen Kapitän in unserem Leben werden, da stehen wir in der Gefahr, unsere Lebensziele aus den Augen zu verlieren und uns zu verlaufen. Und weil eben diese Furcht unser Leben so als Menschen so bestimmt, haben viele Psychologen, Schriftsteller und Pfarrer und weiß denn was, immer schon wieder über die Furcht nachgedacht. Ich gebe euch da mal eine kleine Auswahl, das ist ganz interessant. Jemand, der ein bisschen vor der Geburt von Jesus gelebt hat, Publius Syrius, hat gesagt, täglich wird bestraft, wer immer Angst hat. Ist richtig. Friedrich Nietzsche, der überhaupt nicht mein Freund ist, im Gegenteil. Aber schaut mal, was er geschrieben hat, das ist gar nicht so falsch. Die Fantasie der Angst ist jener böse, äffische Kobold, der dem Menschen gerade dann noch auf den Rücken springt, wenn er schon am schwersten zu tragen hat. Krass ausgedrückt, aber er hat getroffen. Ich mag ihn nicht, aber hat er recht gehabt. Joyce Meyer kennen die einen, oder? Wenn du der Angst erlaubst, dein Leben zu beherrschen, wird dir das nicht nur deinen Frieden und deine Freude rauben, sondern auch verhindern, dass du deine Bestimmung erfüllst. Und das wäre schade, oder? Charles Haddon Spurgeon müssen wir auch noch reden lassen, der König der Prediger. Er sagt, Ängstlichkeit nimmt nicht dem Morgen seine Sorge, aber dem Heute seine Kraft. Wow, du bist bestraft für heute und für morgen. Ralph Waldo Emerson hat gesagt, wer nicht täglich seine Furcht überwindet, hat die Lektion des Lebens nicht gelehrt. Und er sagt, Furcht besiegt mehr Menschen als irgendetwas anderes auf der Welt. Ein spannendes Thema. Elia ist für die Juden bis in die Zeit des Neuen Testamentes zum Inbegriff eines gesalbten, eines autorisierten, kraftvollen Propheten geworden. Hat die Stimme Gottes gehört, scharf wie eine Rasierklinge, oder? Er wurde von Gott versorgt über Jahre. Er war genial. Elia hat zum Beispiel an einem einzigen Tag oder in ein paar Stunden es fertiggebracht, eine große Vertretung seines abgefallenen Volkes Israels auf dem Berg Karmel zu versammeln. Und dann hat er gebetet und dann ist Feuer vom Himmel gekommen. Wow, der hat eigentlich dann schon sein Pensum geleistet für den Tag, oder? Aber das hat dem Volk, das abgefallen war von Gott, erst die Augen geöffnet für den lebendigen Gott. Es gab eine Massenerweckung, wow. Und dann hat Elia 850 verführerische Götzenpriester der Isabel, der Frau des König Ahabs, eliminiert. Dann ist er nicht ins Bett gegangen, sondern hat wieder gebetet, dass es nach 3,5 Jahren wieder regnet. Das brauchte wieder Ausdauer. Das hat auch noch geklappt. Und dann wurde er langsam übermütig. Ist er im Regen der Kutsche des König Ahabs vorangelaufen, bis er sie dann nach 26 Kilometern sich diese Kutsche vor dem Sommerpalast dann gestoppt hatte. Ein Haudegen Gottes, oder? Das war eine Demonstration der Salbung Gottes, eine mächtige Proklamation gegen diese Abgötterei in Israel vor aller Welt. Und eben dann geschieht dieses absolut Unfassbare. Nachdem Isabel, die Frau Ahabs, hörte, dass Elia ihre Priester umgebracht hatte, ließ er diesem Elia ausrichten, nach diesen Heldentaten, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn du bis in 24 Stunden nicht ein toter Mann bist. Da sagt uns die Bibel, und das können wir fast nicht glauben, da fürchtete er sich, da fürchtete sich dieser Gottesmann nach diesen Siegen, machte sich auf, rief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Heldentaten über Heldentaten. Und nach zwei Tagen, nach einer hastigen Flucht, sitzt dieser Gottesmann unter einem Baum, hoffnungslos, durcheinander, verwirrt. Er fühlt sich nutzlos, er fühlt sich unbrauchbar, er ist deprimiert, er ist lebensmüde und er sagt, Gott, ich möchte sterben. Hey, was ist geschehen? Ein massiver Geist der Furcht hat sein Herz übermannt, seinen Glauben total lahmgelegt, seine gottgegebene Autorität, Kraft und Vision 100% erstickt. Wow. Ist eindrücklich, oder? Und ich möchte mal so viel sagen. Wenn das einem solchen Gottesmann mit einem solchen Karat oder geschehen kann, dann hat diese Botschaft auch uns etwas zu sagen. Dann müssen wir uns auch mit diesem Thema der Furcht beschäftigen. Seid ihr mit mir? Die Furcht ist ein Urphänomen der menschlichen Existenz. Adam und Eva lebten einst im Garten Eden in völligem Glauben, im völligen Segen, in der totalen Harmonie mit ihrem Schöpfer. Und dann ist die Sünde hineingekommen. Und die Sünde hat alles, diese ganze Herrlichkeit, 180 Grad auf den Kopf gestellt. Ich gebe euch ein paar Beispiele. Anstelle der Liebe, die das Paradies prägte, dominierte nun der Hass. Ja, der erste, die ersten beiden Brüder, die haben sich schon gestritten und einer hat den anderen umgebracht. Wow. Anstelle von Leben kam nach der Sünde der Tod. Anstelle von Wohlstand dominierte die Armut. Und so begann anstelle des Glaubens, anstelle des Wissens um Gottes Gunst, nun plötzlich Furcht, das Herz des Menschen zu erobern. Zu erobern. Und nach dieser Sünde war diese Furcht die vorherrschende Kraft im Leben des Menschen. Wieso sage ich das? Weil wir sehen das an dem ersten Satz, der Mensch nachher Gott sagte, oder? Ich fürchte mich! Mamma mia! Furcht ist gekommen nach der Sünde. Die dominierende Furcht ist also klar ein Produkt der Sünde. Ich möchte mal folgende Formel aufstellen. Wie der Glaube eine geistliche positive Kraft freisetzt, setzt auch die Furcht eine geistliche negative Kraft frei. Habt ihr es verstanden? Und diese Kraft unterstützt ganz offensichtlich die Absichten des Teufels und öffnet ihm oft die Tür für sein destruktives Handeln. Jesus hat gesagt, was die Absicht des Teufels ist, oder? Johannes 10,10, der Teufel kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu verderben. Er ist immer gegen dich. Und sein Ziel ist es, die Kinder Gottes handlungsunfähig zu machen. Und eine seiner effektivsten Waffen ist die Angst. Die Angst. Unkontrollierte Furcht kann das Leben knechten und diktieren, kann Menschen leidend machen, kann Menschen unsicher machen. Unkontrollierte Furcht kann treiben und in den Ruin führen, rechnet immer mit Strafe, ist absolut zerstörerisch. Sie lähmt den Verstand, blockiert den Geist, kann sogar die Farbe der Haare verändern. Unkontrollierte Furcht verletzt und führt immer in Gebundenheit und Qual. Und unkontrollierte Furcht bewirkt auch Unfruchtbarkeit im Dienst für Gott. Wieso sage ich das? Weil das lesen wir im Gleichnis der anvertrauten Talente in Matthäus 25,25. Da sehen wir, dass der dritte Knecht sagte, und ich fürchtete mich und ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Die Furcht nimmt dir die Fruchtbarkeit weg. Die Furcht, die nicht kontrolliert, ist wie ein Krebsgeschwür, das immer weiter frisst, das andere ansteckt, das ihr Herz völlig verzagt macht. Die Geschichte dieser 10 Kundschafter, oder? Da hatten diese Kundschafter in die Hosen gemacht, Furcht gehabt, die ganze Gemeinde angesteckt und schließlich ist die ganze Gemeinde nicht ins verheißene Land gekommen. Diese Furcht ist wirklich zu bedenken. Furcht führt zu unüberlegten, unvernünftigen Handlungen. Kennt ihr das? Durch eine Begegnung, durch ein Ereignis, das uns einen Schrecken eingeröst hat, das veranlasst uns, dass wir kopflos wie ein Huhn durch die Welt laufen und irgendwelche komische Dinge tun, die wir niemals tun würden im normalen Leben. Furcht kann so schlimmer und lähmender sein als eine physische Krankheit. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Angst ist eine satanische Saat, eine satanische Kraft, die bei jeder Gelegenheit gegen uns arbeitet. Und sie wird ihre entsprechenden Früchte hervorbringen, wenn wir diese Saat, die in unser Herz kommt, aufgehen lassen. Hiob hat zum Beispiel gesagt in Hiob 3,25, denn ich fürchtete einen Schrecken und er traf mich. Und wovor mir bangte, das kam über mich. Zusammenfassend. Deswegen ist Angst ein ganz schlechter Lebenspartner, oder? Also mit dem solltest du nicht verheiratet sein. Psychologen behaupten, dass erschreckend viele unserer Handlungen von der Furcht motiviert sind. Zum Beispiel tun wir gewisse Dinge, wir machen gewisse Dinge in der Gruppe mit, die uns eigentlich gar nicht entsprechen, weil wir zum Beispiel Angst haben, sonst abgelehnt zu werden, weil wir uns fürchten, sonst falsch verstanden zu werden, weil wir einer Konfrontation ausweichen möchten. Oder aber wir tun oder wir sagen gewisse Dinge nicht, obwohl wir sie eigentlich tun oder sagen möchten, weil wir uns zum Beispiel fürchten, dass dadurch eine Freundschaft oder die Akzeptanz aufs Spiel gesetzt werden könnte. Oder weil wir Angst haben, vielleicht nicht zu genügen. Oder weil das eventuell eine unserer Schwächheiten entblößen würde. Ja, vielleicht trauen wir zum Beispiel dem Chef nicht wirklich, einen begangenen Fehler zu bekennen oder die Meinung mal so richtig zu sagen, weil wir fürchten, durch das Ansehen zu verlieren oder sogar die Arbeitsstelle. Und so sagen uns also die Psychologen, dass unser Verhalten viel öfters von Furcht beeinflusst oder mitbestimmt wird, wenigstens, als wir denken. Weil die Bibel unsere menschlichen Schwächen und Schlagzeiten kennt, hat sie unglaublich vieles zu diesem Thema zu sagen. In meinem Bibelstudium zu diesem Thema habe ich mal ganze 22 A4 Seiten ausgedruckt mit Bibelstellen, die sich nur um dieses Thema kümmern. 22 Seiten. 366 Mal stehen in der Bibel alleine diese drei Worte: Fürchte dich nicht, hey, 366 Mal. Das ist für jeden Tag einmal, oder? 366 Mal. Du, wenn die Bibel, wenn Gott jetzt was zweimal sagt, dann ist es ihm wichtig. Wenn er es dreimal sagt, ist es unterstrichen. Wenn er es 366 Mal sagt, dann möchte er uns etwas sagen. Dann sollten wir besser aufpassen. Fürchte dich nicht. Gott hat das gesprochen zu einer Hagar, zu seinem Volk, zu Daniel, zu den Jüngern, zu den Frauen am Grab, zu dem gottesfürchtigen Synagogevorsteher, zu Zacharias, zu Maria, zu Petrus, zu Paulus, zu der Gemeinde in der Offenbarung. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Jesaja 41,10. Meinen Frieden gebe ich euch, euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht und so weiter. Johannes 14,27. Gott hat das unterstrichen, dass wir uns das zu Herzen nehmen. Demzufolge ist es Gott sehr wichtig, dass du seine Perspektive über die Furcht kennst und dass du weißt, wie du ihr gegenüber dich verhalten sollst. Was geschieht bei einem Gewitter mit den kleinen Kindern? Da donnert es. Was machen? Brumm, die sind aus ihrem Bett und zack, die gehen zu den Eltern. Und die schlüpfen unter ihre Decke und sie kuscheln sich an Mama und Papa. Und wenn sie bei Mama und Papa sind, kann es klopfen und machen, wie es will, oder? Egal, sie sind geborgen. Das Problem ist für sie gelöst. Und das Suchen der verlässlichen Nähe unseres himmlischen Vaters sollte auch unsere einzige vernünftige Reaktion sein, wann immer die Furcht im Alltag versucht, die Rolle des Kapitäns in unserem Leben zu übernehmen. Wir sind berufen, wir sind eingeladen, in allen Situationen, die unser Herz beunruhigen, Gottes Nähe zu suchen und dürfen wissen, dass uns gemäß Römer 8 weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten wegen Gegenwärtiges noch Zukünftiges uns jemals zu scheiden vermag von der Liebe Gottes. Wow! Du darfst in Gottes Nähe dich immer wieder flüchten. Und Gottes Nähe ist dir garantiert durch den Heiligen Geist. Wir dürfen wissen, dass der Heilige Geist, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, in dir wohnt. Und diese Kraft, diese Person möchte dir helfen, dass dein Leben im positiven Sinne bestimmt wird. Paulus hatte einen wunderbaren Lehrling, den Timotheus. Dem hat er geschrieben in 2. Timotheus 1,6. Aus diesem Grund erinnere ich dich an die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat, als ich dir die Hände auflegte. Lass sie zur vollen Entfaltung kommen. Und er sagt ihn im nächsten Vers, und mit dem beschäftigen wir uns noch eine Weile. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit oder Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, einen Geist der Liebe und einen Geist der Besonnenheit. Wow. Der Timotheus, das wissen wir von der Bibel, das war ein höchstgeistlicher Mann mit vielen Begabungen und Talenten. Der kannte die Bibel, hatte ein gutes Zeugnis, er hatte einen tiefen Glauben. Aber Paulus musste ihm hier sagen, hey Timotheus, Junge, deine Begabungen, die Gott dir geschenkt hat, dass du Frucht bringst für sein Reich, die sind völlig erstickt worden in dir, weil du der Furcht Raum gegeben hast in deinem Herzen. Wenn Jesus Christus unser Herr ist, wenn wir ihn als Erlöser in unserem Leben aufgenommen haben, dann ist der Heilige Geist bei der Wiedergeburt in unser Herz eingezogen. Und dieser Geist, der in uns wohnt, ist nicht ein Geist der Furchtsamkeit, sondern ein Geist der Kraft, ein Geist der Liebe und ein Geist der Besonnenheit. Und wenn wir diesem Geist Raum geben, mit ihm im Glauben zusammenarbeiten, wird eine gottgewirkte Freimütigkeit in unserem Leben vorherrschen. Wenn es um die Frage geht, wie wir die Furcht überwinden können, dann ist es überhaupt nicht entscheidend, wer du bist. Dann geht es nicht darum, wie deine Umstände aussehen, deine Vergangenheit, dein Versagen. Dann geht es auch nicht darum, wie laut Satan als brüllender Löwe um uns herum brüllt. Gottes Geist, der in uns wohnt, möchte uns helfen, jegliche Furcht, die sich in unserem Herzen eingenistet hat oder immer wieder einnisten möchte, einfach aus dem Herzen zu verbannen. Und so kommen wir zum ersten Punkt. Gottes Geist ist ein Geist der göttlichen Befähigung und der Kraft. 2. Timotheus 1,6, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern einen Geist der Dynamis, Kraft. Ja, das griechische Wort dafür für die Kraft ist die Dynamis. Kennen wir vom Dynamo, oder? Dynamis bedeutet Dynamit, Schwung, Energie. Spricht von einer Kraft, die das Festgefahrene, das Verhärtete, das Ausgepowerte überwinden hilft. Und Jesus dachte beispielsweise an diese Ausrüstung mit Kraft, als er seine Jünger in der Bergpredigt dazu ermutigte, 2 Meilen mit dem zu gehen, der sie zu einer zwingen möchte. Dynamis spricht von dieser Kraft, die Jesus seinen Jüngern verheißen hatte, als er ihnen sagte in Lukas 24,49, und siehe, ich sende auf euch die Verheißung meines Vaters und ihr werdet mit Dynamis, mit Kraft aus der Höhe angetan werden. Ist das nicht super? Es ist auch diese Kraft, welche die Kinder Gottes stärkt, allen Angriffen und Verfolgungen des Teufels standzuhalten oder wenn es darum geht, durchzuhalten oder für Jesus zu leiden. Gott beruft dich nie zu einer Aufgabe, ohne dir dazu die nötige Ausrüstung, Befähigung zu geben, die nötige Dynamis, die nötige Kraft, die nötige Befähigung durch den Heiligen Geist. Jesus hat gesagt in Lukas 10, 19, sieh, ich habe euch Vollmacht gegeben. Über was? Auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes und nichts wird euch beschädigen. Ich habe euch Dynamis verliehen. Wow. Und hier in diesem Vers spricht dieses Wort von einer Befähigung. So sagt uns die Bibel also, dass der Geist Gottes eine Kraft ist, die uns befähigt, auch gegen alle Furcht ankommen zu können. Nicht du bist fähig, aber der Geist, der in dir ist, befähigt dich. Und er gibt dir eine Gewissheit, wie sie der David zum Beispiel hatte, als er den 23. Psalm geschrieben hatte. Und ob ich auch wanderte im finsten Todestal, fürchte ich kein Unglück, denn dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Dynamis! Und mit dieser Gewissheit, dass er erfüllt ist mit diesem Geist, hat er zum Beispiel 2. Samuel 22 geschrieben, der Herr macht meine Finsternis Licht. Nicht ich, der Herr. Denn mit dir kann ich Kriegsvolk zerschlagen und mit meinem Gott über Mauern springen. Amen. Er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen. Gott stärkt mich mit Kraft und weist mir den rechten Weg. Er macht meine Füße gleich den Hirschen und stellt mich auf meine Höhen. Er lehrt meine Hände streiten und meinen Arm den ehernen Bogen spannen. Du hast mich gerüstet mit Stärke zum Streit. Du kannst mir unterwerfen, die sich gegen mich erheben. Du hast meine Feinde zur Flucht gewandt. Die Kraft, die Dynamis in David. Es ist diese von Gott verliehene Kraft, welche die Kinder Gottes ausrüsten möchte, sein Evangelium weiterzutragen. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, und ihr werdet Dynamis empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Wow, das ist relaxend, oder? Der Herr möchte es tun durch uns. Und wenn wir uns von dieser Kraft leiten lassen, dann wird die Stimme des Feindes und der Angst übertönt. Und so sagt Paulus diesem Timotheus, hey Junge, Gott hat dir nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern einen Geist der Dynamis, der Kraft. Du bist ein Kind, vielmehr bist du ein Botschafter, dessen dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden. Erwarte und empfange diese verheißene Kraft immer und immer wieder im Glauben. Gottes Geist ist also eine Kraft. Und das Zweite, was Paulus hier dem Timotheus sagt, ist das, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe. Liebe sollte die Hauptmotivation sein in unserem Leben. Amen. Die Liebe, Gottes Liebe für uns, unsere Liebe für ihn, zu unseren Mitmenschen. Und hier möchte der Heilige Geist, hat sich verbürgt, dass unser Liebesdank immer voll aufgefüllt ist mit dieser seiner Agape-Liebe und die ist auch übernatürlich. Wow. Viele Christen haben Angst, durch ihre Art und ihr Verhalten abgelehnt, verlassen oder reingelassen zu werden. Viele haben Angst, durch ihr Bekenntnis von Christus in ihrer Umgebung verlacht, verspottet oder isoliert zu werden. Und da möchte uns eben dieser Geist der Liebe, diesem Geist der Furcht entgegenwirken und ihn übertrumpfen. Und Gott will uns immer wieder großzügig mit diesem Geist der Agape-Liebe erfüllen. Er möchte unseren Tank so auffüllen, dass alle Ablehnung, alle Verachtung einfach uns nicht mehr ausmachen. Die Bibel sagt uns in Römer 5,5, die Liebe, diese Agape-Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Wir Menschen sind knauserig, oder nicht? Ich auf jeden Fall. Aber wenn Gott sagt, er gießt aus, dann ist er nicht knauserig. Dann holt er voll aus. Und wenn du sagst, fühle mich von dieser Liebe, wie du es gesagt hast, dann glaube ich, dass er etwas in uns hineinregt, das powerful ist. Und wenn wir von diesem Geist der Liebe in unserem Herzen erfüllt sind, sind wir mehr als gesättigt. Dann dominiert dieser Geist über alle Menschenfurcht, über jedes Manko an Menschenliebe, über jede Verletzung, die uns Menschen zufügen können, das glaube ich. Und diese Agape-Liebe, mit der uns der Heilige Geist erfüllen möchte, befähigt uns sogar, so wie Jesus uns das gesagt hat, für unsere Feinde zu beten. Die Lieben, die gegen uns aufstehen. Diese Agape-Liebe ist eine Befähigung, etwas Übernatürliches, das dir hilft. Ich möchte das Beispiel dazu geben von Stephanus, Apostelgeschichte 7. Er wird bezeichnet als ein Mensch voll Heiligen Geistes. Und dieser Geist ist ein Geist der Liebe. Und in Apostelgeschichte wird der Stephanus gesteinigt. Das macht weh, du, Mama mia. Spätestens beim ersten Stein verfluche ich den, der den Stein wirft. Und was sagt dieser Stephanus? Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Entschuldigung, wo hat er das her? Das wurde ihm geschenkt. Das ist geschenkt. Du kannst die Agape-Liebe nicht produzieren. Aber wo du sie dich ausstreckst und sagst, Herr, fühle mich mit deiner Liebe, da bist du zu Übernatürlichem befähigt. Amen. Erfüllt von diesem Geist der Liebe hat auch ein David Wilkerson einem Verbrecher zugerufen. Der wollte ihn mit einem Messer aufschlitzen, den Bauch aufschlitzen. Und der David Wilkerson hat gesagt, und wenn du mich in 1000 Stücke hauen würdest, würde dennoch jedes einzelne Stück dich lieben. Mama mia! Geschenk Gottes! Und das ist die Einführung zu diesem Vers, 1. Johannes 4,18. Furcht ist nicht in die Liebe, sondern die völlige Liebe treibt die Furcht aus. Amen! Wenn dein Herz voll ist mit dieser Agape-Liebe, dann hösselt die Furcht davon. Amen. Das ist auch noch etwas Interessantes. Wenn wir Jesus über alles lieben und sein Geist in uns wohnt, dann hat die Furcht keine Angriffsfläche mehr in uns. Jesus hat gesagt, größere Liebe hat niemand als die, der sein Leben lässt. Und wenn wir an den Punkt gekommen sind, wo wir bereit sind, unser Leben für Jesus zu verlieren, wenn wir in ihm gestorben sind, dann können wir uns nicht mehr fürchten. Kein Toter, dem ich im Spital das Totenhemd angezogen habe, hat dabei vor Furcht geschrien. Hey Jürg, was ziehst du mir auch an? Das ist überhaupt nicht mein Stil. Kein einziger hat geschrien, ich sag's euch. Weil er tot war. Und deswegen ist jedes Gebiet, in dem wir der Angst Raum geben, ein Gebiet, auf dem wir nicht oder noch nicht gestorben sind. Es ist ein Bereich, den wir immer noch im Besitz haben und über das wir Jesus nicht die Herrschaft übergeben haben. Und alle diese Gebiete gehören unter das Kreuz. Und die Folgerung davon, die erschreckt euch vielleicht, aber das ist so. Deswegen ist Buße und Umkehr eigentlich die erste Reaktion, die wir tun sollten, wenn es der Furcht wieder einmal gelungen ist, unser Vertrauen zu Jesus zu übertrumpfen. Herr, vergib mir, dass ich dir nicht vertraut habe. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die völlige Liebe treibt die Furcht aus. Gott möchte dich befähigen durch den Heiligen Geist, dass du mit ihm überwinden kannst. Und der letzte Punkt kurz. Gottes Geist ist ein Geist der göttlichen Befähigung und der Besonnenheit. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Zucht oder weiß nicht, was wird übersetzt. Ja, die Furcht veranlasst uns manchmal zu unvernünftigen Handlungen. Da könnte ich ein paar Mysterien erzählen, mache ich besser nicht. Da jagt uns zum Beispiel eine Begegnung oder ein Ereignis einen Schrecken ein. Und das veranlasst uns kopflos wie ein Huhn in der Gegend herumzulaufen, irgendetwas zu tun, eben das wir normalerweise niemals machen würden. Das kann uns aus dem Konzept bringen. Wie der Elia, der ist plötzlich durch die Furcht total aus dem Konzept gekommen. Und eben in diesen Situationen möchte uns dieser Geist der Besonnenheit zu Hilfe kommen. Er möchte uns helfen, er möchte uns an der Hand nehmen, mit Vernunft, mit Ordnung die notwendigen Handlungsschritte auszuführen, damit wir unseren gesetzten Zielen und unserer Lebensvision gerecht werden. Und dieser Geist der Besonnenheit ist ein gesunder Realitätssinn, der das Gespür hat für ein angemessenes Handeln, für das rechte Maß und auch für den rechten Zeitpunkt. Manchmal haben wir Angst vor uns selber, oder nicht? Vielleicht wissen wir nicht, wie wir uns verhalten, wie wir uns anstellen sollen. Oder wir meinen nicht so recht zur Rang zu kommen mit einer anderen Person. Oder wir haben Angst, Dinge tun zu müssen, die wir eigentlich gar nicht tun möchten oder nicht können. Und da sagt uns eben Gottes Wort, dass dieser Geist Gottes, der in uns wohnt, auch ein Geist der Besonnenheit ist, der Zucht, der Selbstkontrolle, der Disziplin. Und dieser Geist hilft uns, diese Furcht zu überwinden. Amen. Der Geist Gottes, der in dir lebt, ist ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Nun ist es aber sehr wichtig, dass dieser Geist erst dann zur Entfaltung kommt und uns befähigen kann, wenn wir ihm glauben, aufstehen und entsprechend handeln. 1. Johannes 5,4 sagt, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Amen. Unser Glaube ist der Sieg. So ist es auch unser Glaube, der unsere Angst überwindet. Ich sage nochmals diese Formel. Wie die Furcht eine geistige Kraft freisetzt, die dem Teufel die Tür öffnet für sein destruktives Handeln, öffnet auch der Glaube, setzt der Glaube eine geistige Kraft frei, die Gott zum Handeln bringt. Und wenn du Glauben basierend auf Gottes Wort in deinem Herzen bewahrst und ihn freisetzt, indem du ihn aussprichst, und danach handelst, dann wird dieser göttliche Glaube auch über jede Furcht siegen. Philipp hat vor 2 Wochen ein Zeugnis davon gehabt. Der Glaube muss proklamiert werden und umgesetzt werden. Wie wird unser Glaube gestärkt? Er wird gestärkt, indem wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, über das Wort Gottes meditieren, indem wir ihn einsetzen und benutzen, wie jeder Muskel. Die Muckis kommen, wenn wir trainieren und wenn wir den Glauben einsetzen in den klaren, kleinen Dingen des Alltages, dann werden diese Glaubensmuckis gestärkt. Halte deinen Schild des Glaubens hoch und lösche alle die feurigen, angsteinflößenden Pfeile des Bösen ab. Was sind die Pfeile des Bösen? 1. Petrus 5,8 sagt, seid besonnen, seid wachsam, euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, Mama mia, er möchte dich finden, das er verschlingen kann. Und die Bibel sagt, widersteht ihm, indem ihr unbeirrt am Glauben festhaltet. Er brüllt, der Löwe. Wow. Hat keine Zähne mehr, aber er brüllt, oder? Und wir? Widersteht ihm, indem ihr unbeirrt am Glauben festhaltet. Könnte ich euch das beschreiben? Dieses Bild gefällt mir. Der Teenager David und der Superheld Goliath. Was für Gegensätze. Der Teenager David wurde vom Riesen Goliath mit furchterregenden Worten verflucht. Er wurde psychologisch eingeschüchtert. Falsch. Er wurde zur Schnecke gemacht. Goliath degradierte David prophetisch schon zum Tierfutter. Das wäre immerhin ein Grund gewesen, um sich als Teenager wenigstens ein bisschen zu fürchten, oder nicht? Was macht dieser freche Teenager? Vielleicht noch nicht einmal Bart stoppen, oder? Da steht vor dir dieser Koloss. Und der verflucht dich bei seinem Gott. Und David, anstatt zur Mami zu rennen oder in die Hosen zu machen, sagt: Du kommst zu mir mit Schwert, Speer und Wurfspieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn der Heerscharen. Ich werde dir den Kopf abschlagen. Ich werde dir den Kopf abschlagen. Frecher Reif, oder? Und dein Fleisch wird noch als Tierfutter bekannt werden. Und hier kommt vielleicht jetzt die bildhafteste und wichtigste Lektion von heute Morgen. Als David auf dem Kampffeld stand, wusste er ganz genau, Ernst könnte das als ehemaliger Kämpfer euch bestätigen. Entweder rollt sein Kopf oder es rollt mein Kopf. Entweder er oder ich. Und David hat sich entschieden, im Glauben aufzustehen und im Namen, in der Autorität des Herrn, diesem furchteinflößenden Koloss und Riesen den Kopf abzuschlagen. Und was ist geschehen? Als dieser Kopf ab war, war die Furcht gebrochen und die ganze Gemeinde Israels wurde motiviert und freigesetzt, anzugreifen und zu kämpfen, und sie haben gesiegt. Und die Botschaft ist die: Wir müssen jeglicher Quelle der Furcht den Garaus machen, sonst macht sie uns den Garaus. Klar, entweder sie oder wir. Und mit diesem Geist, der in uns wohnt, sind wir mehr als Überwinder. Elia kannte die Kraft Gottes, aber er hat das versäumt und ist deswegen in eine große Krise gekommen. Trainiere dich darin, dass du dich nicht länger in der Furcht, also im negativen Glauben bewegst, sondern im göttlichen Vertrauen, im positiven Glauben. Der Teufel ringt, wir haben es gelesen, darum, dass dein Herz mit Furcht belegt werden kann, dass er dich bremsen kann in deinem Auftrag für Gott. Und als brüllender Löwe versucht er dich einzuschüchtern auf dem Kampffeld. Er möchte, dass du deine gottgegebene Autorität vergisst. Aber Jesus Christus hat der Schlange, dem Teufel, vor 2000 Jahren den Kopf zertreten. Amen. Und auch seine erkauften Kinder sitzen wir mit Christus in den himmlischen Regionen, hoch über jede Gewalt, Macht und Herrschaft. Kolosser 1,17 sagt, dass Christus, die Hoffnung der Herrlichkeit, in dir lebt durch den Heiligen Geist. 1. Johannes 4,4, der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Seht ihr dieses Bild? Der Teufel, der brüllt. Aber hinter dir steht der Löwe aus dem Stamme Judas und er macht Halleluja! Habt ihr verstanden? Wir dienen dem, dem wir fürchten. Wenn wir Gott fürchten, dann dienen wir Gott. Und wenn wir Menschen fürchten, dann dienen wir Menschen. Wir möchten Gott dienen. Amen. Durch seinen Geist, der er in unsere Herzen gelegt hat. Herr, wir möchten dir danken von ganzem Herzen. Für, dass du uns Menschen so liebst. Wir haben durch die Sünde einfach viel eingebüßt, Jesus. Wir haben an Herrlichkeit verloren. Die Sünde hat alles auf den Kopf gestellt. Und dann statt dieser Glaube, dieses Wissen um deine Nähe, deine Liebe, deinen Sieg, hat die Furcht unser Leben bestimmt. Aber wir danken dir, Jesus, dass du alles wiederherstellen möchtest. Und wir danken dir, dass du uns so ehrst, dass dein Heiliger Geist in unserem Herzen wohnt. Und danke, dass dieser Geist ein Geist der Kraft ist. Ein Geist der Liebe ist, ein Geist der Besonnenheit ist. Herr, ich bete für uns alle, dass wir immer wieder zu dir aufschauen, dass wir uns immer wieder bewusst werden, was du in uns gelegt hast. Dass wir uns immer wieder bewusst werden, dass derjenige, der in uns lebt, viel, viel größer ist als derjenige, der in der Welt herumbrüllt. Wir möchten dir danken, Herr, für dieses Geheimnis. Wir möchten dir danken für deine Kraft. Wir möchten dir danken, Geist Gottes, für deine Innewohnung. Und gib uns Kraft, Jesus, immer daran uns zu erinnern, dass du hinter uns stehst. Dass dieser Löwe uns beschützt, dass dieser Löwe uns für uns ist, dass seine Liebe für uns ist und dass uns nichts trennen kann von dieser gewaltigen Liebe, keine Macht der Finsternis, keine Autorität, denn du bist hinter uns als Löwe von Juda. Herr, wir danken dir. Und du siehst, Herr, wo wir Menschen manchmal versagt haben, wo wir unseren Dienst aufgegeben haben, wo wir wie blockiert sind, manchmal dir zu dienen, wo wir manchmal Angst haben oder Furcht oder uns nicht getrauen, die beste Botschaft aller Zeiten weitergeben. Danke für deinen Geist, der in uns wohnt, der uns eine Befähigung ist, Halleluja, über Mauern zu springen mit unserem Gott. Dass dieser Geist ein Geist ist, der uns Mut macht, den Alltag zu begegnen, die Probleme anzugehen, denn unsere Hilfe kommt von dir, Herr. Herr, wir möchten dir danken für den Geist, den du uns geschenkt hast. Wir sind so kostbar beschenkt. Herr, wir beten, dass das uns immer wieder neu bewusst wird. Wir danken dir von ganzem Herzen. Amen.